es gutes Wetter ist, so gehe ich hinunter, denn es gibt zauberhafte, bunte Wiesen umher. Hier hat man die Stube, in der ich wohne, ganz schön mit Bildern geschmückt. Der liebe Gott gebe, dass euer Gnaden bald mit allen Freuden und Gesundheit hierher kommen werden.
Schrieb Sibylle von Kleve 1551 an ihren Mann, den Kurfürsten Johann Friedrich I. von Sachsen, über das soeben vollendete Jagdschloss Wolfersdorf. Er antwortete:
Gott soll mich nicht eher sterben lassen, als bis ich zu Wolfersdorf mit Freuden sein werde.
Dieser Wunsch sollte sich erst 2 Jahre später erfüllen. Denn noch befand sich der Kurfürst von Sachsen in kaiserlicher Gefangenschaft. Als kompromissloser Protestant und bedeutender Förderer Martin Luthers war er einer der Anführer des Schmalkaldischen Bundes gewesen. Diese Allianz protestantischer Fürsten unterlag 1547 im Schmalkaldischen Krieg den Truppen des katholischen Kaisers Karl V. Johann Friedrich geriet in Gefangenschaft und verlor seine Kurwürde. An seinem Glauben jedoch hielt er fest, bis schließlich sogar der Beichtvater des Kaisers eingestehen musste, Johann Friedrich mit seiner Verbohrtheit richte mehr Schaden an als Luther und Melanchthon zusammen.
Und so hat er ihn dann als ein Gandhi des Mittelalters ziehen lassen. Er wurde gefeiert überall und er kam dann als gewesener Kurfürst zurück.
Sagt der heutige Schlossherr Ulrich Schubert und zeigt hinüber zur Kurfürstenbrücke auf der anderen Seite des kleinen Sees, der Schloss Wolfersdorf umgibt.
Und das ist nun die Legende, dass er seine Familie, seine Söhne und insbesondere seine geliebte Frau, die Sibylle von Kleve, dort auf dieser Brücke das erste Mal in die Arme geschlossen hat und gesagt hat, von nun an soll dieses Schloss zur fröhlichen Wiederkunft heißen.
Den Bau des Wolfersdorfer Schlosses hatte Johann Friedrich aus der Gefangenschaft heraus veranlasst. Als Baumeister beauftragte er den Star-Architekten der Renaissance in Mitteldeutschland, Nikolaus Kromann, von dem auch die Entwürfe für das Weimarer Stadtschloss und das Gebäude der späteren Anna-Amalia-Bibliothek stammen. In Wolfersdorf schuf Kromann in den Jahren 1547 bis 1550, so stellte der Bauherr selbst fest, einen ansehnlichen, wohlgefälligen Bau. Idyllisch eingebettet in Wiesen und umgeben von dichten Wäldern. Vor der neogotischen Überformung des 19. Jahrhunderts wirkte Schloss Wolfersdorf wohl noch nicht so verspielt wie heute. Trotzdem muss das weiß getünchte Schloss mit seinen Ecktürmen und Erkern eine für die damalige Zeit ungewohnte Leichtigkeit ausgestrahlt haben. Nicht zuletzt durch seine Lage auf einer kleinen Insel. Damit ist es heute eines der wenigen Wasserschlösser Thüringens.
Und das ging natürlich statisch nur, indem das Prinzip aus Venedig verwendet wurde. Das heißt, das Hauptgebäude steht auf 26, 8 Meter tiefen Eichenpfählen. Und damit hat der Teich vitale Funktion, denn er muss die Eichenpfählung ständig im Grundwasser behalten, damit kein Sauerstoff an die Eichenpfählung gelangt.
Ulrich Schubert, ein Mann mittleren Alters von herzlicher, aber bestimmter Art, trägt eine graue Latzhose mit aufgesticktem Schlosslogo. 2007 hat der gebürtige Jenaer das Schloss Wolfersdorf vom Freistaat Thüringen gekauft. Seitdem wird es in der Regie der zuständigen Schlossverwaltung umfassend nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert und Schritt für Schritt wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 35.000 Besucher warfen allein im vergangenen Jahr einen neugierigen Blick in das alte Gemäuer, das jahrzehntelang vor den Augen der Öffentlichkeit verschlossen war. Schlossführerin Margot Stoje zeigt das Herzstück des Schlosses, den Fürstensaal.
Was besonders wertvoll hier in dem Fürstensaal ist, das ist diese wunderschöne Kassettendecke. Jede einzelne Kassette lässt sich nach oben rausnehmen und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, jede Kassette hat ihre Eigentümlichkeit. Ja, hier trafen sich die Jagdgesellschaften nach erfolgreicher Jagd und wurden hier auch beköstigt, darum dieser Servier- und Wappenschrank.
Das Schloss zur fröhlichen Wiederkunft war kein Residenzschloss, die Herrschaft suchte es in der Jagdsaison auf. Dementsprechend bescheiden war das Schloss ursprünglich ausgestattet. Doch die saisonale Nutzung war nicht der einzige Grund für die Schlichtheit, sagt der Landeskonservator von Thüringen, Holger Reinhardt.
Er ist natürlich auch durch diesen verlorenen Schmalkaldischen Krieg in den finanziellen Möglichkeiten deutlich eingeschränkt gewesen. Aber es steckt natürlich in dieser Einfachheit und Kargheit auch ein Stückchen protestantischer Geist dahinter. Und zur Zeit, als das Schloss erbaut wurde, war die Bilderstürmerei gerade mal 25 Jahre her.
Einen weiteren Grund sieht Schlossherr Ulrich Schubert in der engen Freundschaft zwischen dem Kurfürsten und dem Maler Lukas Cranach dem Älteren.
Er war nicht mehr Kurfürst, aber nichtsdestotrotz hat Lukas Cranach der Ältere seinen ehemaligen Landesherrn freiwillig in die Wandergefangenschaft begleitet. Die beiden waren ohne Zweifel große Kunstliebhaber und haben viele Werke in dieser Zeit fertigen lassen, unter anderem auch für dieses Schloss. Das ist belegt. Deswegen sind auch viele Innenräume in einem weißen Ton gehalten, damit natürlich dann diese Gemälde und Wandteppiche und Wandtafeln sehr viel besser zur Wirkung kommen.
Heute hängt kein echter Cranach im Schloss. Was von dem kostbaren Inventar nach den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts noch im Schloss vorhanden war, wurde an verschiedene Museen verteilt. Größere Stücke wie Möbel kehren nun zum Teil nach Wolfersdorf zurück. Aber wertvolle Gemälde will Schubert schon aus Sicherheitsgründen nicht im Schloss haben.
Tatsache ist, es haben über 300 wertvolle Ölgemälde zum Bestand gezählt. Aber dezidiv, wir möchten keine Originale zurückfordern. Selbst wenn wir Restitutionsansprüche hätten, wir werden dies nicht tun. Sondern im Gegenteil, wir wollen in einer guten Zusammenarbeit mit den Museen Kopien herstellen und der Öffentlichkeit präsentieren.
Wesentlichen Anteil am heutigen Erscheinungsbild des Schlosses hatte Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg. Herzog Joseph musste im Zuge der Revolution von 1848 abdanken und wählte daraufhin das Schloss als ständigen Wohnsitz. Seine neue Lebensaufgabe bestand darin, Schloss Wolfersdorf zu einer Gedenkstätte für seinen ruhmreichen ernestinischen Urahnen Johann Friedrich auszubauen.
Und so hat er dann dieses Schloss wiederentdeckt. Es war damals schon im schweren, fortgeschrittenen baulichen Verfall begriffen. Und er hat dann den sogenannten Fürstensaal wiederherstellen lassen und auch das hier angrenzende Bilderzimmer.
Im Bilderzimmer ließ der Herzog 4 große Gemäldetafeln aufhängen, die in zahlreichen kleinen Szenen das Leben Johann Friedrichs nachzeichnen. Der Umbau von 1865 erfasste alle Bereiche des Schlosses. Unter anderem erhielt der Süd- und Westflügel als Abschluss je einen prächtigen Schmuckgiebel, die Kastenfenster neogotische Schnitzereien und die Hofeinfahrt eine romantische Zinnenmauer. Als ein Musterbeispiel des Historismus wird das Schloss gern bezeichnet. Mit Wolfersdorf habe man nun die Chance, die Wertschätzung für diesen relativ jungen Stil zu fördern, meint Landeskonservator Holger Reinhardt.
Der Historismus ist eigentlich so richtig aufgearbeitet worden, erst seit den 1970er und 1980er Jahren. Und bis dahin ist man drüber weggegangen und hat gesagt, naja, die haben sich Mühe gegeben, aber das war eigentlich keine eigenständige Kunstphase und keine besonders hochwertige. Dem ist nicht so.
Ein Glanzstück im Inneren ist das Herzog-Joseph-Zimmer, mit dem sich der Namensgeber offenbar selbst ein Denkmal setzen wollte.
Er war sozusagen der Retter. Ohne ihn wäre wahrscheinlich das Schloss schon im 19. Jahrhundert zu einem Bodendenkmal geworden. Wenn wir jetzt diesen Raum betrachten, so hat er eine sehr schöne und die einzige Nord-Süd-Achse. Das heißt, wir sehen früh die Sonne aufgehen über den Teich und wir sehen die Sonne abends dann untergehen. Wir haben einen Blick auf den Schlosshof und das dahinterliegende Tal.
Die kürzlich restaurierte Wandvertäfelung und die ultramarinblaue mit goldenen Blüten bedruckte Tapete verleihen dem Raum eine ernsthafte Festlichkeit. Besonderes Schaustück ist die kleinteilig geschnitzte Bogenwand, die an den Lettner einer gotischen Kirche erinnert. In das Maßwerk der 3 Spitzbögen sind feine farbige Gläser eingelassen.
Wir wussten das auch nicht, wir dachten, es wäre gemalt. Nein, es sind also geätzte Gläser. Das ist eine Technik, die im Mittelalter präsent war, dann in der Barockzeit angeblich verloren gegangen ist und dann im Historismus wieder aufblühte. Und gerade wenn man den Lichteinfall von hinten sieht, wirkt dann die Farbe und wirken die Gläser sehr plastisch. Sie haben also eine fast dreidimensionale Wirkung.
Nach dem Erbauer Johann Friedrich und dem Überformer Herzog Joseph hat auch der letzte auf dem Schloss lebende ernestinische Wärtiner seine Handschrift hinterlassen. Zu seiner Regierungszeit war Herzog Ernst II. Ein Fürst voller Forscherdrang, der Spitzbergen bereiste und astronomische Studien durchführte. Im Ersten Weltkrieg diente er als Kommandeur an der Westfront. Zur Zeit des Nationalsozialismus war er Mitglied der NSDAP. Umso erstaunlicher ist seine weitere Biografie.
Wir befinden uns hier in dem sogenannten Empfangsraum. Das war eigentlich der ursprüngliche Zugang für den letzten Herzog, der hier wohnte. Das war Herzog Ernst II. Von Sachsen-Altenburg, der, und das ist eine weitere Besonderheit dieses Schlosses, der einzige Bundesfürst in der sogenannten ehemaligen sowjetischen Besatzungszone, dann späteren DDR, gewesen ist, der auf seinem Schloss bis zum Ende seines Lebens wohnen bleiben durfte, also nicht vertrieben wurde. Und so endete es dann dazu, dass es der einzige Bundesfürst war, der mit DDR-Ausweis in der DDR leben durfte.
Man munkelt, ein Mitglied der sowjetischen Militärregierung sei ein guter Kneipenbruder des Herzogs gewesen. Vielleicht war aber auch ein Grabstein auf der herzoglichen Grabstätte ausschlaggebend zu Schubert.
Dort liegt ja auch eine entfernte Verwandte aus der Zarenfamilie. Und als die Rotarmisten, und so sagt es die Legende, hier in Wolfersdorf einfielen und dann anfingen, hier die Fenster zu öffnen und ein barockes Möbeljahr auf den Hof zu werfen, hat dann wahrscheinlich einer der Rotgardisten dieses Grab entdeckt. Und nun hat man wahrscheinlich dann doch vor den Zaren Ehrfurcht, und das führte dann dazu, dass sofort die Zerstörungen aufhörten und der Herzog Ernst II. Wieder in sein Schloss einziehen durften.
Ernst II. Bescherte dem Schloss ein paar bauliche Kuriositäten. Auf dem Dach des jüngsten Flügels ließ er eine Sternwarte aufbringen, die jedoch nicht erhalten ist. Das zweite Kleinod geht auf eine Gehbehinderung zurück, die sich der Herzog im Ersten Weltkrieg zugezogen hatte.
Und deswegen hat er sich 1935 diesen Fahrstuhl der Firma Unruhe und Liebig aus Leipzig hier einbauen lassen. Das Landesamt für Archäologie sagt, es wäre der letzte herzogliche Fahrstuhl Thüringens.
Und auf die alte Technik ist Verlass. Nach einer gründlichen Restaurierung ist die kleine mit grünem Linoleumbelag ausgelegte Holzzelle wieder funktionstüchtig und das Schloss damit barrierefrei.
Das Ganze, muss ich allerdings sagen, ist etwas schweißtreibend und anstrengend, denn der Motor und das Steuerelement ist leider nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir müssen den Fahrstuhl per Kurbel betreiben, aber auch das funktioniert.
Die dritte Rarität, die Ernst II. Wolfersdorf hinterließ, zeigt Schlossführerin Margot Stoje.
Lassen Sie sich jetzt verführen in unsere begehbare Schatzkammer. Ich hoffe, Sie haben alle paar Schätze mit, denn wir sind auf den Hund gekommen.
Ich habe tiefe Taschen.
Ach ja, ja, Sie können nichts mitnehmen. Sie müssen was bringen.
Sie haben mal vorher gewogen, oder wie?
Nachdem der Herzog 1955 gestorben war, diente das mondäne Gebäude mit der edlen Ausstattung zunächst als Ferienheim der Universität Jena, das wenig später einem Jugendwerkhof Platz machen musste. Jugendwerkhöfe waren staatliche Einrichtungen der DDR, in denen nicht angepasste Jugendliche zu vollwertigen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft umerzogen werden sollten. Nach 1990 folgte die Umwandlung in eine Ausbildungsstätte für handwerkliche Berufe. Margot Stoje hat selbst viele Jahre als Erzieherin im Schloss gearbeitet. Nun führt sie mit routinierter Selbstverständlichkeit und pädagogischem Witz staunende Besucher durch das alte Gemäuer. Wir gehen die Wendeltreppe hinab in den Schlosskeller. Hinter einer schweren Eisentür in einem schmalen Gewölbekeller steht ein langer Holztisch mit Bänken.
Sie können auch gerne ein paar Minuten Platz nehmen. Es wird Ihnen dahinter nicht versöbert. Also, wenn Sie jetzt Platz genommen haben, Sie sitzen im Bierkeller vom Kurfürsten Johann Friedrich. Und da hat sich gut gehen lassen, hat sich hier Bier brauen lassen. Und damit er auch bei seinen Jagdgesellschaften immer was zu trinken hatte.
Nach mehrmaligen Einbrüchen ließ der letzte Herzog den vorderen Teil des Bierkellers zu einem begehbaren Tresor umbauen. Nach Bauherrnmanier versteckte er in einem Loch in der Wand eine Zeitkapsel, die bei der Sanierung 2008 entdeckt wurde.
Der Flaschengeist, der geistert immer noch durch das Schloss, den haben wir nicht wieder zurückgekriegt. Nein, es wurde in einer Sektflasche versiegelt, eine handgeschriebene Urkunde von Ernst II. Gefunden, mit den üblichen Verschnörkelungen aus der Gotik, sehr beeindruckend. Ich glaube, der wichtigste Satz ist der letzte, in dem er dann sagt, nun hofft und wünscht er sehr, dass dieses Schreiben einmal bessere Zeiten erblicken möge, wo das Volk wieder Vernunft angenommen hat und der Wert der Arbeit gelten möge. Wir sind nach den Rücksprachen der Denkmalpflege und den Medien übereingekommen, dass wir die Flasche erstmal wieder ganz schnell vergraben haben.
Vielleicht kann die Flasche 2017 zum 500. Reformationsjubiläum wieder hervorgeholt werden. Denn das Jagdschloss zur fröhlichen Wiederkunft in Wolfersdorf ist ein nationales Denkmal der Reformation. Martin Luther weilte zwar selbst nie auf dem Schloss, doch dort und in Weimar verbrachte Johann Friedrich, Schirmherr Martin Luthers und zentrale Gestalt der politischen Umwälzung nach der Reformation, seinen Lebensabend. 2017 soll die Sanierung zumindest in groben Zügen abgeschlossen sein. Doch mit genaueren Prognosen hält sich Ulrich Schubert zurück. Dafür hagelte es während der Sanierung zu viele Hiobsbotschaften, die nicht vorhersehbar waren.
Dergestalt, dass also etwa 50% der Fachwerkkonstruktionen austauschbedürftig waren. Besonders schlimm war es im Dachgeschoss. Auch hier hat man die Probleme erst dann feststellen können, nachdem man die vielen Schlafräume für insgesamt 220 Kinder entkernt hat. und wieder das Renaissance-Kaltdach hergestellt hat. Und da hat sich eben herausgestellt, dass leider schwere statische bautechnische Mängel vorlagen, dergestalt, dass zum Beispiel das sogenannte Sprengwerk für den Einbau einer Tür zersägt wurde. Es war also nicht mehr aktiv. Fachwerkstellwände wurden entfernt, um dort halt Stahlbetondecken einzuziehen und Sanitärzellen zu schaffen. Und das in Toto hat dann dazu geführt, dass das zweietagige Dach die Wände nach außen gedrückt hat. Und das führte dann dazu, dass 2008 schriftlich bestätigt wurde, Gefahr für Leib und Leben. Und das heißt auf gut Deutsch gesagt Einsturzgefahr.
Auch der achteckige Treppenturm war in eine bedrohliche Schieflage geraten. Der Turm ist eine architektonische Besonderheit, vor allem durch die deutschlandweit einmalige selbsttragende Wendeltreppe aus Holz in Form einer Doppelhelix.
Der ehemalige Hausmeister hat uns erzählt, in der DDR-Zeit, da sind die Jugendlichen, die ja hier oben hier in dem Dach geschlafen haben, 220 in 20er-Gruppen jeden Morgen zum Frühsport den Turm hinuntergesprungen. Der Turm hat gebebt. Es gab aber keine statischen Probleme. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass er wie eine Feder in sich immer nachgibt.
Ulrich Schubert deutet auf Metallkreuze, die offensichtlich erst kürzlich ringsherum in die Fachwerkwand des Turms eingebracht wurden.
Diese Andreaskreuze hatte damals der Bauherr einfach nicht anbringen lassen. Das geht so lange gut, wie der Turm senkrecht steht. Aber in dem Moment, wo er halt eben in eine Richtung nachgibt, und das ist passiert in den letzten Jahren, als eine Schwelle weggegangen ist, dann neigte er sich und mit der Neigung trat eine Verdrehung ein. Und die hätte wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren zum kompletten Einsturz geführt.
Zu den ohnehin immensen Sanierungskosten kamen ungeplante Mehrkosten im sechsstelligen Bereich hinzu. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Land und andere Förderer halfen immer wieder, auch kurzfristig aus. Wen Gott lieb hat, dem schenkt er ein Haus in Thüringen, schrieb einst der Wanderschriftsteller August Trinius. Ulrich Schubert reibt sich noch heute die Augen, wie es dazu kam. Im Grunde war es eine Notsituation, sagt er im Rückblick. 2006 schrieb das Land Thüringen das Schloss Wolfersdorf zum Verkauf aus. Beim Denkmalverbund Thüringen klingelten die Alarmglocken. Schubert, bekannt für sein leidenschaftliches Interesse für Geschichte und Antiquitäten, wurde angesprochen und überredet.
Wenn man es ganz profan ausdrückt, ist einer gehörigen Portion Naivität geschuldet. Mit realistischer und vernünftiger und betriebswirtschaftlicher Überlegung hätte man es nicht tun dürfen. Der entscheidende Beweggrund ist, man möchte vielleicht irgendwann einmal etwas nicht nur von der Gesellschaft nehmen, sondern auch der Gesellschaft zurückgeben, insbesondere wenn man das kann. Und dass halt eben diese Werte auch für die nächsten Generationen erhalten bleiben, nicht verloren gehen, sich in Bodendenkmäler verwandeln oder dadurch hingerichtet werden, dass sie überformt werden und in nächsten Generationen nicht mehr ursprünglichen Charakter haben werden.
Schubert gründete eine Schlossverwaltung, um weiterhin seinem Beruf nachgehen zu können. Ein festes Team aus Restauratoren, Handwerkern und Minijobbern ist seitdem täglich vor Ort. Die Leitung der Schlossverwaltung liegt in den Händen von Schuberts Frau Sina. Wenn sie nicht hinter dem Schreibtisch sitzt, steht die gelernte Gastronomin hinter dem Tresen.
Unser kleines Schlosscafé.
Aber es gibt nicht nur Kaffee und Kuchen.
Ja, das sind Antiquitäten. Wir kaufen Antiquitäten, restaurieren sie selber wieder und verkaufen sie dann wieder.
Und dann haben sie keine Stühle mehr.
Genau.
Damit in Zukunft zumindest der laufende Betrieb finanziert werden kann, braucht es ein ausgeklügeltes Konzept. Das wissen die Schuberts. Neben Museum und Gastronomie planen sie einen Eventservice. Das Märchenschlösschen in romantischer Lage steht besonders bei Hochzeitspaaren hoch im Kurs. Ob das reicht, das wird sich zeigen, zuckt Ulrich Schubert mit den Schultern. Auf jeden Fall ist das Schloss aus dem Gröbsten raus. Die Anspannung steht dem sonst so fröhlichen Mann aber immer noch ins Gesicht geschrieben.
Man muss mal ganz klar sagen, so eine Aufgabe kann nicht die Aufgabe eines Einzelnen sein. Es wurde auch in der Zwischenzeit von insgesamt 3 Kultusministern des Freistaates deutlich erklärt, dass solche Objekte eigentlich nicht in eine private Hand übergeben werden sollten, sondern sie sollten noch in einer gewissen Form unter der Verantwortung der Obliegenschaft in der öffentlichen Hand liegen. Denn diese Aufgabe ist enorm und sie kann, wie es leider auch Beispiele gibt, auch vollkommen schief laufen.